Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Mit diesem Vers aus dem Epheserbrief, mit diesen Worten von Paulus, begrüße ich euch auch von hier vorne und ich bete jetzt nochmal. Lieber Vater, wir haben das eben gesungen. Jesus, wir haben das im Mund gehabt, was du alles bist und was du getan hast. Wir haben das gerade eben hier vielleicht mit viel Inbrunst gesungen. Und ich möchte dich bitten, dass das nicht so ein äußeres Schild wird um unser Leben, sondern dass das etwas, was aus unserer innersten Seele, aus unserem innersten Menschen herauskommt, diese Worte, wer du bist. Und dieses Überzeugtsein in uns wächst, dass du der Erlöser bist, über diese ganz grundsätzliche Gottesferne, aber auch in all diesen ganz alltäglichen Situationen, von denen Tobi eben auch gesprochen hat. Bitte lass uns heute mehr verstehen, wer du bist und begegne uns. Ich lade dich sehr ein dazu. Amen. Ja, das habe ich mir leichter vorgestellt mit dem Rückblick. Ich dachte, naja, ich habe ja die ganze Arbeit schon gehabt. Ich habe ja die Predigten alle gehalten. Jetzt gucke ich mir die nochmal kurz an. Das Ende nehme ich dann immer einen Absatz raus und dann habe ich die Predigt fertig. Das hat nicht funktioniert. Jetzt dachte ich, fange ich ganz anders an. Also ich habe letzte Woche Sonntagabend den Polizeiruf 110 geguckt. Und das hat mich schon bewegt, muss ich sagen. Da war also ein Mörder. Wir sind doch alle hier über... Ich sage ja nicht wie. Also er hat sich jemand umgebracht, eine Frau. Und das lag schon ziemlich lange zurück, noch so gerade zur Wendezeit, kurz bevor es vorbei war mit der DDR. Und er ist dann auch geschnappt worden, verurteilt worden und saß irgendwie ein paar Monate im Knast. Und dann allerdings aus Mangel an Beweisen wurde er freigesprochen. So, und dann schaltet das Ganze ein bisschen weiter nach vorne. Und es gibt eine neue Spur und es gibt hier DNA-Tests und all diesen Kram. Und dann stellt man fest, er ist doch der Mörder gewesen. Und ich habe das nochmal nachgeguckt, weil ich das gar nicht glauben konnte. Aber tatsächlich ist es praktisch unmöglich, jemand, der schon mal freigesprochen wurde, für dieselbe Tat nochmal zu verurteilen. Also es ist nicht möglich. Und die Polizistin, vor allem die Frau, aber auch die anderen, die leiden darunter, weil die doch jetzt wissen, dass er der Mörder ist. Und sie können ihn nicht mehr bestrafen. Große Ungerechtigkeit. Und deswegen drehen sie ein bisschen an der Wahrheit und verschaffen dem Mann einen zusätzlichen Mord. Man weiß gar nicht, ob er den begangen hat oder nicht. Und dafür kann er natürlich dann schon bestraft werden. Die fälschen da die Beweise. Und dann wird der Mann verurteilt. Gerecht? Oder nicht? Themenwoche in der ARD. Gerechtigkeit. Fantastisches Thema, habe ich gedacht. Aber man merkt schon, wie schwierig das ist an so einem Fall. Unser Herz schreit, ja, richtig, das war ja der Mörder, der muss in den Knast. Aber das Recht sagt was anderes. Die Gesetze. Es gibt irgendwie so einen Unterschied zwischen der gefühlten Gerechtigkeit und einer verfassten Gerechtigkeit. Oder vielleicht sogar einer objektiven Gerechtigkeit. Gibt es das überhaupt? Ich dachte, gerecht kann eigentlich nur der sein, der tatsächlich alles weiß. Deshalb bei solchen Prozessen, da sammelt man immer alle Beweise, Indizien, alles, was es gibt, Zeugen sowieso, um dann ein Urteil zu sprechen, das möglichst gerecht ist. Ein Urteil, was alles berücksichtigt. Manchmal kommt uns das vielleicht auch schon, oh, jetzt wird so ein Gutachten erstellt, ach, eigentlich muss der doch in den Knast. Da ist man schnell dabei, kenne ich von mir, es ist vielleicht gar nichts. Tatsächlich, was kann der denn dafür, dass der eine Kindheit hatte, die wirklich schwierig war, um es mal vorsichtig zu sagen. Ist das dann nicht verständlich, dass der anders handelt und denkt als ich zum Beispiel? die Justitia, die wird ja immer dargestellt mit so einer Waage in der Hand und verbundenen Augen. Sie soll auch nicht parteilich sein. Aber wenn Gerechtigkeit das ist, also wo alles berücksichtigt wird, unparteilich, dann muss man sagen, dann kann die Gerechtigkeit wirklich nur bei Gott sein, der alle Motivationen in unserem Herzen kennt, der alle Situationen kennt, die dazu geführt haben, dass ich heute so bin, wie ich bin. Der ja nicht nur das weiß, was ich getan habe und tun werde, sondern sogar noch alle Eventualitäten kennt. Also wenn jemand gerecht ist, dann kann das nur Gott sein. Und man sagt das vielleicht manchmal schneller, als es zu begreifen. Gott ist allmächtig und allwissend. Das ist schon schwierig, das zu Ende zu denken. Aber das nehmen wir mal so an. Und wenn das so ist, dann ist Gott gerecht und er ist vielleicht sogar die Gerechtigkeit. Aber anders als die Justitia, die Blinde, sieht Gott hin. Also ich würde Gott niemals mit verbundenen Augen darstellen, sondern Gott sieht hin. Und es ist Zeit heute für eine Buße meinerseits. Ich habe das in den letzten Jahren bestimmt hier auch schon gesagt, manchmal gesagt, dass Gott ungerecht ist. Ich habe das im besten Sinne gemeint, aber heute möchte ich mich dafür entschuldigen und das Gegenteil behaupten. Ich fand das auch ein bisschen cool, das sozusagen. Für all das, was wir denken, was wir sagen und was wir tun, für all das hätten wir den Tod verdient, die Trennung von Gott, die ultimative, endgültige Trennung von Gott. Und weil Gott uns jetzt aber annimmt, wenn wir an Jesus glauben, hebt er diese Trennung auf und dann ist das so, als wenn das nicht gewesen wäre. Und das ist ja eigentlich ungerecht, so war mein Gedanke, weil ja gerecht gewesen wäre, dass wir das dann nicht erleben, diese Gemeinschaft mit Gott. Aber weil wir das, was Jesus, das haben wir auch schon gesungen, ist, dass er gestorben ist am Kreuz für uns, das hat er getan für diese Dinge, die eben den Tod verdient hätten. Und dieser Kelch ist nicht an ihm vorübergegangen, an uns schon. Er ist dafür gestorben. Und das ist ungerecht, dass er das übernehmen musste für mich. Das ist wirklich eigentlich nicht zu rechtfertigen. Aber trotzdem ist Gott nicht ungerecht. Das würde ich also zurücknehmen. Man muss sich nur vielleicht davon verabschieden, zu meinen, man wüsste selbst, was gerecht ist. Wer würde jetzt nach den Worten, die ich eben hier von mir gelassen habe, behaupten, dass er gerecht ist oder sie? Wer von euch würde sagen, also ich bin schon ziemlich gerecht? Einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wer würde das noch sagen? Wer weiß das? Niemand kann außer Gott sagen, von sich sagen, Gerechtigkeit zu sein. Aber in seinem Sinn ist das eine Gerechtigkeit. Was hat das alles mit dem Rückblick in den Epheserbrief zu tun? Ich werde euch aufklären. Der erste Teil des Briefes handelt nämlich eigentlich nur von Gerechtigkeit. Es geht in diesem Brief genau darum. Der erste Teil, ich hab den jetzt mal Überschriften gegeben, das heißt verändert in eine neue Position. Und die seit Ende Mai dabei sind, so lange geht das schon mit der Serie, mit Unterbrechung muss ich dazu sagen, die wissen das vielleicht noch. Zu den ersten drei Kapiteln grob, da beschreibt Paulus erstmal die Situation, wie das ist, wenn Menschen sich nicht bewusst zu Gott wenden, dann leben sie von Gott getrennt. Dafür müssen sie keine Entscheidung treffen. Das passiert einfach so, sondern man lebt von Gott getrennt. Und Paulus beschreibt in diesen ersten drei Kapiteln eigentlich diese großartigen Anstrengungen, die Gott unternimmt, damit diese Trennung aufgehoben werden kann. Darum geht es, diese Gottesferne umzukehren in eine Gottesnähe. Ich habe ein paar zentrale Bibelverse. Ich hoffe, dass mit den Folien das hier klappt. Fabian? Bitte? Ich habe so Folien, hast du die auch?
Die waren noch nicht vorhin da.
Ja, na gut, das ist schlecht. Die liegen in dem Ordner woanders, unter Veranstaltung. Ein paar Verse. Wer das nachlesen will, ich habe die auf die Homepage, auf den Artikel mit draufgesetzt. Das kann man also nochmal nachlesen. Oder man guckt sich das hier an. Super, Fabi. Sehr, sehr gut, Fabian. Also, ganz am Anfang direkt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Jesus Christus Anteil bekommen. Also all diese Verse, die jetzt kommen, bestätigen das nochmal, was ich gesagt habe. Also durch Christus, wir bekommen einen Anteil an dem, was Gott uns schenken möchte. 2 Vers 8. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Ein paar Verse weiter, 19 und 20. Ihr seid also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zum seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Und noch einmal drei Verse am Stück. Noch einmal. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Du kannst noch einmal weiterklicken, bitte. Da sind nochmal alle zusammengefasst. Eine kleine Auswahl, die aber genau das zeigen, was ich eben versucht habe zu sagen. Aus der Ferne in seine Nähe hineingeholt, in seine Familie aufgenommen und sogar als Erben eingesetzt, steht es an einer Stelle. Wir sind schon wer. Vielleicht erinnert ihr euch jetzt an diese Predigt. Das war für mich so auch ein ganz wichtiger Gedanke. Wir sind schon wer, nicht weil wir wer sind, sondern weil Gott uns zu etwas gemacht hat. Du bist schon wer in Gottes Augen. Egal wie du dich fühlst, ob du gerade denkst, also es gibt bestimmt viele Glaubenshelden, aber ich bin nicht dabei. Du bist schon wer in Gottes Augen. Und selbst wenn du noch Zweifel mit dir trägst oder sagst, ich kann gar nicht glauben, sieht Gott schon in dir jemanden, den du vielleicht noch gar nicht siehst. Wenn man diesen Brief mit diesem Fokus anschaut, was Gott für uns getan hat, dann kommt da nicht nur eine ganze Menge zusammen, sondern dann führt das vielleicht zu demselben Ergebnis, das Paulus hier beschreibt in diesem letzten Abschnitt, den ich eben vorgelesen habe. Wenn ich das alles anschaue, wenn ich mir das vor Augen führe, dann kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Weil er das erkennt. Das ist die Botschaft dieser ersten drei Kapitel. Der zweite Teil ist ja ein Fazit. Ich muss mich ein bisschen sputen. Erneuerung leben, oder man könnte es auch anders formulieren, hineinwachsen in das, was Gott schon in mir sieht. Man könnte diesen Teil auch, und das klingt dann wiederum nicht so schön, auch den Teil der Imperative nennen, also der Befehlsform, der Aufforderung. Das ist ziemlich massiv in diesen letzten drei Kapiteln des Epheserbriefes. Wenn wir auf der einen Seite hören, wir sind schon wer, weil Gott was aus uns gemacht hat, sind wir schon wer, und dann im zweiten Teil lesen, dass der Prozess der Erneuerung unser ganzes Leben begleiten wird. Unser ganzes Leben als Kinder Gottes ist eigentlich ein Prozess, wo wir uns ständig verändern und erneuern sollen. Ich weiß auch nicht, warum, irgendwie hatte ich immer dieses Bild, ich mag das gar nicht, ich mag gar keine Schlangen, aber die andauernd müssen die sich ja erneuern, und dann sieht man diese Haut rum, die habe ich noch nie in echt gesehen, ich kenne das nur aus dem Fernsehen, also wie sie sich dann häuten, und dann, das ist notwendig, damit die überleben, damit die auch wachsen können. Auf der einen Seite also das, was wir sind, auf der anderen Seite das, was wir werden sollen, also das, was wir schon sind, sollen wir auch werden. Und dann muss man erstmal gucken, wie kriegen wir das denn übereinander? Das hört sich ja erstmal sehr, sehr gegensätzlich an. Aber vielleicht spiegelt das ja auch genau unsere Glaubenssituation wider. Ja, ich glaube, das stelle ich auch nicht in Frage, ich glaube, aber wie weit das meinen Alltag bestimmt, sagt das noch nicht. Wie weit das meinen Alltag bestimmt, dass ich sage, jawohl, ich stehe hier vorne bei unserem Anbetungsteil auch immer vorne mit dabei, so hier Pool Position, so wie ich. Ich weiß, dass mein Erlöser, ja, das glaube ich fest. Und dann erlebe ich aber die Spannung, genau wie dieser Text, naja, im Alltag stehe ich vielleicht anders da. Und dann muss man schon mal überlegen, also irgendeins von beiden ist jetzt schief. Nach den letzten Kapiteln des Epheserbriefes kann ich eigentlich nur sagen, das hat er in dem 4. Kapitel, Vers 15 aufgeschrieben, wir sollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Also unsere Bestimmung als Menschen, die an Christus glauben, ist es, ihm ähnlicher zu werden. Man könnte jetzt gleich den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, das wird nichts. Also bei mir weiß ich, das wird nichts. Das wird mir nicht gelingen. Aber das ist ja nicht, du musst dann sein wie Christus, steht da ja nicht. Sondern diesen Weg, ihm ähnlicher zu werden. Und da könnte ich mir zum Beispiel eine Sache mal rausnehmen. Wie gehe ich mit meinen Arbeitskollegen um? Mein Verhalten, meinen Schulkameraden und Kameradinnen, Kommilitonen. Wie gehe ich mit denen um? Kann man darin erkennen, dass ich zu Christus gehöre oder nicht? Kleines Beispiel. Und es geht nicht darum, in allem perfekt zu sein wie Christus, sondern dorthin zu wachsen. Noch ein paar zentrale Verse aus dem zweiten Teil des Epheserbriefes. Kapitel 4, die Verse 3 bis 6. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Das muss man sich ja auch mal so in der Gemeinde nochmal ganz genau angucken. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über uns regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Was für ein Vers. Was für Verse, meine ich natürlich. Okay, und dann der nächste Vers, das ist der, den ich eben schon mal vorgelesen habe, Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Habe ich auch gemacht, über jeden Vers predigen, aber es fällt mir gerade fast schwer, so über die hinwegzugehen, aber es soll ja ein Rückblick sein. Nochmal, 4. Kapitel. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Alle diese Verse haben die Erneuerung unseres Innersten, unseres Glaubens und unseres Lebens, unseres Denkens als Ziel. Vers 26 und 32, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht, ganz konkret. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ganz konkret wurde es, vielleicht erinnert ihr euch auch an die Predigten, die da waren, ganz konkret redet Paulus davon, das muss in eurem Alltag auch wiederzufinden sein, was ihr glaubt. Ja, oder sollte. Es muss streichig. Vers 9 im 5. Kapitel, ihr wisst doch die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Als Maßstab für unser Handeln. Und Vers 14, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Als sinnvolle Zusammenfassung für alles, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Und als letztes, das mit dem Wein habe ich weggelassen, da steht, füllt euch nicht mit Wein, sondern lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Was können wir schon bis hierher, ist ja noch nicht ganz zu Ende, was können wir bis hierher von diesem Brief lernen, mitnehmen? Also auf das Erste auf jeden Fall, und das dürfen wir niemals, gerade in Bezug auf den zweiten Teil, nicht vergessen, wir sind schon wer. Als Geschenk, weil Gott uns zu jemand gemacht hat, als zu Kindern, zu Erben. Und trotzdem dürfen wir darin wachsen. Erneuerung durch den Heiligen Geist und auch durch unsere eigenen Entscheidungen natürlich. Treffen, erleben, das ist ein lebenslanger Prozess. Und falls irgendjemand sich schon mal überlegt hat, wofür braucht man eigentlich eine Gemeinde? Das ist ja auch manchmal anstrengend. Genau dafür braucht man eine Gemeinde, diesen Prozess wirklich auch leben zu können. Alleine ist das praktisch unmöglich oder zumindest sehr, sehr schwierig. Die Gemeinde hilft mir dabei, diesen Glauben leben zu können, diese Erneuerung zu leben. Sie hinterfragt mich, sie trägt mich, sie ermutigt mich. Paulus redet immer von einem Glauben, der mit unserem ganzen Leben zu tun hat und sich auswirkt hin zu Christus. Letzte Woche durfte ich einen ganz tollen Hauskreis besuchen, unserer Gemeinde. Ich sage nicht, welcher das war. Es ging um die Bedeutung von Hauskreisen und überhaupt den Sinn von Hauskreisen. Ich habe ein paar Fragen zum Nachdenken gestellt, die nicht nur für einen Hauskreis gelten, sondern eigentlich für unseren ganzen Glauben, für unsere Gemeinde. Bevor ich das mache, möchte ich euch das Diagramm der Wahrheit mal vorstellen. Es ist heute so dunkel hier irgendwie, oder? Nee. Kann man das sehen von hier, von euch aus? Okay. Kann man das jetzt sehen? Das ist das Diagramm der Wahrheit. Das ist eine fiktive Einheit, die habe ich mir selbst ausgedacht, eine Herzenseinheit, deshalb das Herz. Das wiederum ist keine fiktive, das ist eine sehr bittere und ernste. Das sind Lebensjahre hier. Ganz hinten, ihr könnt das wahrscheinlich nicht erkennen, 10, 20, 30, 40, 50 bis 80. Erstmal. Dann war das Blatt zu Ende, da konnte ich nichts dran. So, und ich würde gerne auf dieses Diagramm etwas einzeichnen und habe mir überlegt, okay, als ich 17 Jahre alt war, da habe ich gesagt, jawohl, ich will unbedingt mein Leben mit Christus führen. Ich habe das schon immer gehört von meinen Eltern so, ja, aber es ist ja meine Entscheidung. Da habe ich gesagt, das möchte ich unbedingt. Das wäre also ungefähr hier so, würde ich mal denken. Und da ging es los. Da habe ich gesagt, jawohl, das will ich. Und ich würde mich nicht bei Null hinschreiben, weil irgendwie habe ich niemals nicht an Jesus geglaubt. Durch meine Also ich mache mal hier bei 1, mache ich mal einen Punkt hin. Und ich weiß noch, dass die ersten Jahre schon so waren, dass ich dachte, boah, da passiert richtig was. Aber was ist dann? Vielleicht habt ihr auch einen Punkt irgendwo in eurem Leben, wo ihr sagt, jawohl, da ging das los. Vielleicht ging es bei euch dann hier unten irgendwo los, keine Ahnung. Aber was passiert dann? Dann habe ich also von Paulus, weiß ich, ich bin ja schon hier oben. Und in meiner Realität sehe ich manchmal, hier bin ich meistens. Und das war manchmal ganz bitter und manchmal ganz verzweifelt für mich. Also, wie sieht diese Linie aus? Ah, zu weit gemalt. Also nicht, dass jemand hier auf... So war es nicht gemeint. Also, wie sieht meine Leben... Also, was ist mit meinem Glauben passiert? Ist der gewachsen? Bin ich Jesus ähnlicher geworden? Weil wenn ich ihm ähnlicher geworden bin, auf eine Distanz von hier bis hier, und wenn ich als Ziel habe, sage ich mal hier, da oben zu sein, dann müsste diese Linie ziemlich... ziemlich anders verlaufen. Aber wie verläuft sie denn? Wie sieht es denn aus? Und wenn ja, ist dieses Diagramm überhaupt so machbar? Falls ihr euch darüber gerade schon ärgert, ja, zu Recht. Das ist ja eine fiktive Einheit hier. Oder eben nicht. Ich habe in dem Hauskreis ein paar Fragen gestellt. Es müsste ja zumindest irgendwo eine Veränderung geben. Es muss ja irgendwo etwas passiert sein. Und ihr könnt jetzt mal überlegen, ich stelle das mal ein bisschen zur Seite, zum Musikteam. So. Ein paar Fragen, an denen ich das messen kann. Machst du die mal rein? Wie hat sich dein Vertrauen in Jesus verändert? Seit deinem Punkt X, wo auch immer der gewesen ist. Wie hat sich das verändert? Liebst du Jesus mehr als vor einem Jahr oder vor 5 oder vor 10 Jahren? Wie hat sich deine geistliche Gemeinschaft mit anderen verändert? Liebst du deine andere Glaubende mehr als vor einem Jahr oder vor 5 oder vor 10 oder vor 20? Wie wurde dein Glaube in deinem Umfeld wahrgenommen? Liebst du deine Mitmenschen mehr als früher? Und ich glaube, dass diese Fragen, die sind ja wirklich, die stehen nicht so in der Bibel, die habe ich mir ausgedacht. Aber sie können uns dabei helfen, zu überlegen, was ist eigentlich mit unserem Glauben passiert? Ist damit was passiert? Oder stehe ich vielleicht eigentlich noch an demselben Punkt, weil ich merke, dass ich das abspalte von meinem alltäglichen Leben und das nicht vorkommt und ich mich danach nicht ausstrecke, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich möchte euch sehr einladen, diese Einladung, Gott ähnlicher zu werden, Jesus ähnlicher zu werden und die Einladung zur Erneuerung wirklich zu starten. Nicht zu warten, dass irgendwann mal irgendwas passiert, sondern mit bewussten Entscheidungen. Und wenn ihr nicht mehr genau wisst, wie, dann hört euch die Predigt im Internet an. Das kann ich nicht nochmal alles sagen. Ich habe versucht, das konkrete Schritte oder Punkte mitzugeben. Das ist kein Test. Es soll eine Hilfe sein, euren Glauben lebendig zu gestalten. Glaube will gelebt werden. Das ist nicht immer leicht. Und wenn du hier sitzt und denkst, boah, ich glaube ja noch gar nicht, das hört sich ja erstmal sehr anstrengend an. Nein, nein, das ist ein falsches Bild, das ich gezeichnet habe. Gott ist der Gott der Möglichkeiten. Gott ist derjenige, der mir Anteil gibt an seiner Nähe, an seinen Fähigkeiten. Und wenn ich sage, mein Leben soll Christus gehören, ich will mein Leben in allen Punkten mit ihm gestalten, dann bekomme ich Anteil an Gottes Möglichkeiten. Am Mittwoch geht's los, der dritte Teil sozusagen, das Große und Ganze, die großen Dimensionen, ich weiß nicht, wie man es noch nennen kann, werdet stark in eurem Glauben. Ich lade euch sehr herzlich dazu ein und jetzt bete ich noch einmal, vielleicht auch ein Startgebet, Dinge endlich mal zu ändern, die so lange schon nicht geändert wurden. Jesus, ich danke dir dafür, dass du meinen Glauben kennst, mein Unglauben, meine Zweifel, dass du alles kennst. Ich danke dir dafür, dass ich mit all dem, auch mit Klagen und Sorgen zu dir kommen kann, mit meinen großen und kleinen Fragen. Ich danke dir dafür, dass du, Jesus, für alles gestorben bist, was mich von dir trennt. und dass du es weggenommen hast. Und dass wenn du Gott mich anschaust, dass du dann was Großartiges siehst. Etwas viel Großartigeres als das, was ich sehe. Hilf mir in meinem Leben, dir klarer nachzufolgen, dich mehr einzubauen, dich zu suchen und erneuern zu lassen. Du willst ja nur unsere Bereitschaft. Aber fang heute an, Herr. Ich lade dich dazu ein. Amen.